Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Heute werden wir weiter über geschlechtersensible Medizin sprechen. Was genau bedeutet das konkret für die Schmerzmedizin? Gibt es einen Unterschied in Wirkung und Nebenwirkungen von Medikamenten in der Schmerztherapie bei Männern und Frauen? Wie ist es mit der nicht-medikamentösen Therapie? Wie sieht es denn da aus? Gibt es Unterschiede auch bei verschiedenen Schmerzerkrankungen? Dieses und vieles mehr erfahren Sie im Podcast Schmerzmedizin im Geschlechterblick. Ich freue mich auch für dieses Gespräch, wieder unsere Expertin, Frau Prof. Dr. Bettina Pfleiderer, begrüßen zu dürfen. Frau Pfleiderer hat Chemie und Medizin studiert, war Präsidentin des Weltärztinnenbundes und leitet seit 2005 in Münster die Forschungsgruppe Kognition und Gender am Institut für klinische Radiologie. Und deren Forschungsschwerpunkt unter anderem ist die geschlechtssensible Medizin. Also wer könnte uns da wieder besser Auskunft geben als Sie, liebe Frau Prof. Dr. Pfleiderer? Und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind.
Ja, sehr gerne und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, im Podcast Geschlechtersensible Medizin, Sinn oder Unsinn, haben wir ja erfahren, welche Rolle eben Sexualhormone spielen, welche Rolle Organe spielen. Und wir haben aber auch erfahren, dass Frauen schmerzempfindlicher sind als Männer, ganz anders, als das im Volksmund immer so weitergegeben wird. Jetzt aber soll es konkret werden. Wie verhält es sich denn mit der Schmerzmedizin? Welche Unterschiede gibt es zum Beispiel in der medikamentösen Therapie? Und da muss man ja sagen, Schmerz ist nicht gleich Schmerz. Wir unterscheiden den akuten vom chronischen Schmerz und behandeln Patienten und Patientinnen entsprechend diesen Vorgaben. Aber Sie hatten ja schon gesagt, Frauen und Männer stellen Schmerz unterschiedlich dar. Sie reagieren sehr unterschiedlich. Und jetzt fangen wir mal mit dem akuten Schmerz nochmal an. Wer ist denn überhaupt häufiger betroffen von Schmerzen? Und was sollte man bei akuten Schmerzen jetzt wirklich beachten, damit die nicht chronisch werden?
Also, vielleicht wiederhole ich nochmal, was ein akuter Schmerz ist. Also ein akuter Schmerz ist ein Schmerz, bei dem man die Ursache normalerweise weiß. Also ich habe mich in den Finger geschnitten, ich hatte eine Verletzung, ich bin hingefallen, ein Unfall. Deswegen kann man jetzt dennoch nicht sagen, wer da mehr betroffen ist. Das hängt tatsächlich von der Ursache ab. Männer haben öfters Verletzungen, das weiß man. Sie haben öfters Unfälle, sie machen auch Sportarten, die mehr zu Verletzungen führen können. Also diese Art von Akutschmerz hat man mehr bei Männern. Frauen haben öfters akuten Kopfschmerz oder solche Sachen. Aber wie gesagt, sie sind weniger öfters schwer verletzt oder haben Wunden, die Schmerzen machen. Was ist aber wichtig, egal ob Mann oder Frau, hat man einen akuten Schmerz, muss man ihn behandeln. Also es ist keine gute Idee, wenn ich sage, naja, der wird schon wieder weggehen, da kümmere ich mich nicht drum. Na, das wird schon wieder, denn die Gefahr ist dann, dass man ein Schmerzgedächtnis entwickelt und der Schmerz plötzlich im Gehirn, ich sag's mal, so eingraviert ist und man Schmerzen empfindet, obwohl man wahrscheinlich gar keinen Schmerz im Moment hat. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist auch, dass eben ein akuter Schmerz dann, wenn wir öfters Kopfschmerz haben und den nicht adäquat behandeln, dass wir dann in so eine Art chronischen Schmerz und in ein Schmerzpatiententum reinrutschen, was wir gar nicht wollen. Das ist ganz schwierig, denn chronische Schmerzen, die sind länger als, ich sag's mal, so 4 bis 6 Wochen, kommen immer wieder und man weiß gar nicht mehr so genau, was war jetzt eigentlich die Ursache für diesen Schmerz. Ne? Und das ist auch viel schwieriger zu behandeln, hat viel mehr Ursachen, viel mehr Triggerfaktoren, die also so einen Schmerz auslösen können. Deswegen, akuter Schmerz hängt von der Ursache ab, ob das mehr Männer oder Frauen haben, aber wichtig für beide Geschlechter, bitte behandeln und nicht ganz auf die leichte Schulter nehmen.
Ja, und jetzt hatten Sie auch gesagt, dass Frauen und Männer das sehr unterschiedlich äußern. Also Männer kommen und sagen, ich habe Schmerzen und jetzt mach was.
Ja, genau.
Frauen sind eher so, naja, ich tut mir leid, dass ich störe, aber ich habe halt Schmerzen. Ne?
Und deswegen ist es tatsächlich so, dass 70% aller Menschen mit chronischem Schmerz weiblich sind. Ne? Das ist mit ein Grund auch. Ne? Dass also natürlich auch, weil es viele Erkrankungen gibt, die Frauen viel häufiger haben, die Schmerzen machen, und wie zum Beispiel das Rheuma. Ne? Das ist eine Autoimmunerkrankung, das Immunsystem bei Frauen ist einfach viel aktiver, und da kann es einfach viel leichter passieren, dass der Körper denkt, oh, das ist jetzt eine Struktur im Körper, die muss ich angreifen, weil die ist ja ein Fremdkörper, obwohl es zu unserem Körper gehört. Und deswegen entwickeln wir dann beispielsweise Rheuma. Und das haben Frauen viel, viel häufiger, weil, wie ich schon sagte, das Immunsystem viel aktiver ist, und deswegen haben sie viel öfters chronische Schmerzen. Also zusammengefasst, chronische Schmerzen viel, viel öfters in Frauen. Grund einerseits Immunsystem, Autoimmunerkrankung, andererseits wir warten als Frauen zu lange, den akuten Schmerz zu behandeln. Und dann haben wir im Gehirn ein Schmerzgedächtnis, das dann immer wieder angeht und uns Schmerzen macht.
Tja, und dann müssen natürlich jetzt die Medikamente eingesetzt werden. So, und da hatten wir im Teil 1 erfahren, dass Medikamente ja über Niere und Leber verstoffwechselt werden. Die müssen aus dem Körper sozusagen wieder raus. Und die arbeiten bei Männern und Frauen sehr unterschiedlich.
Ja.
Und deswegen gibt es sicher auch große Unterschiede bei den Medikamenten. Und dann möchte ich jetzt, dass wir uns die mal im Geschlechterblick anschauen, so der Reihe nach. Und häufig, Sie hatten es auch im ersten Teil schon erwähnt, werden ja Opioide beim chronischen Schmerz eingesetzt. Wie ist es da im Geschlechterblick?
Im Geschlechterblick ist es so, dass tatsächlich diese Medikamente aus dieser Klasse bei Frauen stärker den Schmerz reduzieren können. Also Männer brauchen tatsächlich, je nachdem, was für ein Medikament es ist, brauchen bis zu 50% höhere Morphindosen, um den Schmerz vergleichbar zu reduzieren. Oder man muss dann eben bei Frauen dann das Dosierungsintervall verlängern. Und warum? Weil nämlich auch Frauen viel häufiger Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen zeigen. Oder das nennt man Atemdepression, also das heißt, sie kommen in so eine gewisse Atemnot rein. Und das liegt daran, weil wir haben wieder so Andockstellen für diese Medikamente, Opioide. Und diese Andockstellen sind bei Frauen viel empfindlicher für dieses Opioid als bei Männern. Das heißt, es reicht tatsächlich eine geringere Dosis, um ja, die gleiche Schmerzlinderung zu erreichen. Geben wir aber die gleiche Dosis, haben Frauen mehr Nebenwirkungen. Das andere Problem ist auch noch, dass Frauen viel schneller abhängig werden von einem Morphin-Medikament und haben auch, wenn sie wieder entzogen werden davon, also wenn man das entgiften muss, viel mehr Entzugssymptome. Also zusammengefasst ist es so, dass nicht immer viel mehr hilft, und gerade bei Frauen müssen wir bei dieser Medikamentenklasse sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir nicht zu hoch reingehen.
Also ganz langsam beginnen, also das, was wir auch immer sagen in unseren Kursen, langsam anfangen, ja, mit der Dosierung, langsam steigern und immer gucken, was braucht dieser Patient und in welchen Abständen. Auch das ist, denke ich, wie Sie gesagt haben, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, wo man darauf achten muss.
Ja, gerade bei diesen Medikamentenklasse, ne, weil da kommt man eben oft in wirkliche Nebenwirkungen, die das Leben furchtbar machen, und die wären gar nicht notwendig, wenn man vielleicht langsamer sich reingeschlichen hätte und gesehen hätte, die braucht ja gar nicht so viel, ne, wie man vielleicht denkt.
Jetzt haben wir natürlich noch die sogenannten Nicht-Opioid-Analgetika, und wir wissen ja alle, es ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach, auch nur einen Hausarzt zu finden, gerade bei uns hier auf dem Land.
Ja, Sie sagen es.
Und
ja.
Dann gehen viele in die Apotheke und kaufen sich das, und wir kennen ja viele, gerade junge Frauen, die Probleme haben, wenn sie ihre Monatsblutung bekommen, und da gibt es ja dieses altbewährte, ich sage jetzt das mal so in Anführungsstrichen, Ibuprofen. Und da wird häufig bei vielen Präparaten darauf hingewiesen, dass es besonders gut bei Menstruationsbeschwerden helfen würde. Was ist denn davon zu halten?
Naja, das kann durchaus sein. Aber man darf nicht vergessen, das Ibuprofen, das hat super viele Nebenwirkungen, vor allem bei Frauen. Das kann nämlich selbst Blutungen hervorrufen. Das heißt, wir haben unsere Regelblutung, und gerade wenn man eine starke Regelblutung hat und nimmt dann noch ein Medikament, das eigentlich selbst Blutungen hervorrufen kann, ist es hier nicht günstig, ne? Weil man sonst auch dann in Blutarmut entwickeln kann und so weiter. Was aber auch eine ganz schwierige Sache ist, was oft gar nicht so bekannt vielleicht ist, das Ibuprofen macht auch Magenbeschwerden. Und da weiß man, dass das Frauen auch öfters haben. Also halte ich gar nicht so viel davon, dass man das Ibuprofen regelhaft jetzt oder ne, ganz unkontrolliert immer bei Menstruationsbeschwerden gibt. Und man weiß auch gar nicht, ob das wirklich so gut wirkt, wie man immer so annimmt. Das Ibuprofen wirkt eigentlich bei Männern sowieso ein bisschen besser. Ich finde, wenn ich das mal so sagen darf als Frau, dass das gegen Regelschmerzen ja auch oft Wärme helfen kann. Heizkissen, man kann Magnesium nehmen, man kann, ne, um die Muskulatur der Gebärmutter ein bisschen zu entkrampfen. Man kann sogar ein bisschen körperliche Aktivität machen. Und das halte ich für viel besser gegen Menstruationsbeschwerden oder das zumindest zu probieren, als jetzt zu einem Ibuprofen zu greifen.
Ja, gibt es denn Untersuchungen, dass Ibuprofen irgendwie bei Frauen wirklich gut wirkt?
Ja, so richtig würde ich das gar nicht sagen. Aber das ist ja auch wieder, wissen Sie, das sind manchmal so Vorteile, ne? Da sagt man ja, das Ibuprofen, das ist einfach schon lange auf dem Markt und das ist gut für Schmerzen. Es ist auch tatsächlich gut, wenn man Entzündungen behandeln will, aber es handelt sich hier ja um gar keine Entzündung, ne? Sondern das ist ja die Muskulatur der Gebärmutter ist verkrampft und das macht die Schmerzen. Und da finde ich manchmal, dass da Wärme eigentlich viel besser wirkt, um diesen Krampf zu lösen, als jetzt mit einem Medikament reinzugehen, dass das eigentlich auch sehr gut gegen Entzündungen wirkt. Ne? Das nimmt man auch gerne, wenn man so Rheuma-Beschwerden hat, die nicht unerträglich sind. Und da gibt man das gerne, Gelenkbeschwerden. Ne? Aber ich finde, die Nebenwirkungen sind meiner Meinung nach sehr, sehr hoch, gerade auch was den Magen angeht und eben weitere Blutungsneigungen, dass ich gar nicht sicher bin, ob das Medikament der ersten Wahl ist. Aber es ist ein historisches Medikament, sehr lange auf dem Markt, deswegen kennst die Ärzte ja auch alle.
Und auch historisch und weltweit verfügbar ist ja unser gutes altes Aspirin, die Acetylsalicylsäure. Was können Sie uns denn dazu sagen? Die wird ja auch in verschiedenen Dosierungen angewendet. Ja. Und also da gibt es ja auch Unterschiede.
Oh ja, also das Acetylsalicylsäure ist eigentlich ein ganz, zumindest jetzt mal von einem Medikamentenperspektive, ein sehr interessantes Medikament. Einerseits in einer niedrigen Dosis kann es je nach Geschlecht Herzinfarktrisiko senken. Wenn man es höher gibt, ist es ein Schmerzmittel. So, jetzt reden wir erstmal von der niedrigen Dosis. Also, man gibt jetzt zum Beispiel ASS 100 bei Menschen, von denen man annimmt, dass sie ein höheres Herzinfarktrisiko haben, weil ASS ist gerinnungshemmend. Also denkt man, kann man vielleicht sowas wie einen Verschluss von einem Gefäß reduzieren. Jetzt hat man, wie ich schon sagte, in dem letzten Podcast weiß man, dass Männer früher fast immer ausschließlich in klinischen Studien eingeschlossen wurden. Also hat man das auch bei Männern gemacht und da hat man gefunden, hilft, senkt das Risiko. Jetzt hat man es endlich auch mal nach Frauen geschaut und die Daten nach Männern und Frauen getrennt untersucht. Und was hat man festgestellt? ASS hilft bei Frauen gar nicht, das Herzinfarktrisiko zu senken. Also nimmt man es umsonst ein für diesen Zweck. Man weiß aber, dass das ASS bei Frauen das Schlaganfallrisiko senken kann, bei Männern nicht. Also man sieht, je nach Geschlecht wirkt es ganz anders und vor allem bei Frauen macht es gar keinen Sinn, das als Prophylaxe zu nehmen, dass man keinen Herzinfarkt bekommt. Das Problem ist nämlich, bei Frauen hat man leider viel öfter stärkere Nebenwirkungen von diesem Medikament, auch wieder Magen- und Darmblutungen. Und da frage ich mich halt, ist das sinnvoll, jemand ein Medikament zu geben, das starke Nebenwirkungen gibt, eben in Frauen, Darm- oder Magenblutungen, das nicht mal was bringt, um das Herzinfarktrisiko zu senken. Ist aber auch erst in den letzten Jahren so richtig bewusst geworden. So, das ist eine. Und man weiß grundsätzlich, also das wird auch noch gern gegeben, wenn man schon einen Herzinfarkt hatte, dann gibt man gerne nochmal ein Aspirin dazu, weil man denkt, naja, da kann man vielleicht einen Reinfarkt überhaupt vermeiden, weiß man aber auch, dass da Männer viel besser ansprechen wahrscheinlich als Frauen. Die Gründe weiß man noch nicht, aber ich würde mal sagen, ASS für Frauen ist nicht das Mittel der Wahl, um solche Sachen zu machen. Auch ist das ASS als Schmerzmittel bei Regelschmerzen ungeeignet. Also Frauen, die während ihrer Periode unter starken Blutungen leiden, sollten darauf achten, dass sie kein Schmerzmittel einnehmen, das nämlich ASS enthält. Weil, wie ich schon sagte, macht eben Magen- und Darmblutungen und überhaupt ist gerinnungshemmend, also ist auch nicht das Mittel der Wahl.
Und gibt es da einen Unterschied jetzt als Schmerzmittel? Wird ja auch gerne für Kopfschmerzen empfohlen bei Männern.
Ja, aber wie ich schon sagte, das ist einfach so, dass man, da gibt es nicht so viel Daten, weil das ASS ist ein uraltes Medikament und ist schon lange auf dem Markt. Und die ganzen Daten, die wir so haben, beruhen ja fast nur auf Männern, ne? Weil die wurden damals eingeschlossen. Aber man nimmt an, dass auch Frauen möglicherweise weniger gut auf das ASS ansprechen als männliche Patienten. So ist es.
Aber wissen wir jetzt noch nicht so genau, ne?
Nein, ich habe ja gesagt, das hat man noch nicht so verstanden. Da müssen wir noch mehr Studien machen. Aber deswegen, das wird ja auch inzwischen, ganz viele Patienten bekommen ja die Decoxibe. Das sind ja auch Schmerzmittel, bei denen man sagt, die sind vielleicht ein bisschen besser verträglich, wirken auch bei Frauen ganz gut. Und ehrlich, 85% der Coxibe-Anwender sollen weiblichen Geschlechts sein. Wird also Frauen auch offensichtlich oft auch nehmen das. Nachteil ist nicht gut, wenn man eine Herzerkrankung hat, ne? Weil da ist es nicht sehr gut geeignet. Das hängt mit dem Mechanismus, wie es verstoffwechselt wird oder zusammen. Aber wir haben andere Alternativen, würde ich sagen. Das ASS ist für Männer ganz gut. Also bei Männern würde ich das viel eher geben, wenn man das bestimmte Dinge verhindern möchte, wie einen neuen Herzinfarkt oder überhaupt einen Herzinfarkt. Aber bei Frauen ist es wirklich so, dass das gar nicht wirkt. So.
Vielleicht darf ich ganz kurz anmerken, gerade zu den Coxiben, da gibt es einen eigenen Podcast mit dem Professor Herdegen. Falls da Interesse besteht, sich das nochmal anzuhören für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal dieser Hinweis. Aber jetzt bleiben wir mal in unserem Thema weiter.
Ja, ja.
Weil wir haben ja noch einige Medikamente, die eingesetzt werden bei Schmerzen. Und da geht es jetzt um die Co-Analgetika. Und da gibt es ja eigentlich war es früher gar keine als Schmerzmittel erstmal nicht eingesetzt wurde, nämlich die sogenannten Antikonvulsiva, die bei Epileptikern eigentlich ursprünglich nur eingesetzt wurden. Und da haben wir zwei, die häufig benutzt werden. Das ist das Pregabalin und das Gabapentin. Was gibt es dazu?
Ja, also erstmal tatsächlich, da haben Sie recht, die wurden oder werden immer noch eingesetzt, wenn man eine Epilepsie hat. Man hat aber dann festgestellt bei der Behandlung der Epilepsie, dass gleichzeitig bei Patienten und Patientinnen, die Nervenschmerzen haben, zum Beispiel durch einen Zucker, ne, Diabetes, oder die chronische Schmerzen haben, vor allem neuropathisch, also wenn die Nerven verletzt sind, dass dann, wenn sie diese Medikamente gegen ihre Epilepsie nehmen, dass die Schmerzen besser werden. Und so kam das, dass man gesagt hat, die sind sehr gut geeignet. Na, die kann man machen, die sind ein Medikament, das man da gut nehmen kann, weil man muss wirklich sagen, Nervenschmerzen kann man nicht gut behandeln. Und deswegen war man sehr froh, dass man die gefunden hat. Es gibt da zwei Probleme. Das eine ist, wenn man gleichzeitig noch Morphine nimmt, also dieses hatten wir vorher drüber gesprochen, kann sich die Konzentration von diesem Gabapentin im Blut zu sehr erhöhen bei Frauen. Es ist auch noch nicht so viel darüber bekannt, aber es wird über die Niere ausgeschieden. Da haben wir ja gelernt, die Niere ist kleiner bei Frauen. Und deswegen bleibt eben auch diese Gabapentin viel länger im Körper wie Männer. Also da haben wir ein Problem. Wenn wir noch ein zweites Schmerzmittel brauchen, haben wir eine richtig hohe Dosis von Schmerzmitteln im Körper. Und die Nebenwirkungen eben von Gabapentin, Pregabalin sind Fiebrigkeit, Schläfrigkeit, Erbrechen und Übelkeit. Das wir ja auch von den Opioiden schon kennen. Man kann Bauchschmerzen bekommen, viele klagen über Mundtrockenheit, Gewichtszunahme. Und da ist es einfach noch nicht so klar, wie gehen wir mit der Dosis um? Auch da wäre ich wieder dafür, dass man mit eher kleineren Dosen anfängt und dann hochgeht, weil da ist noch nicht so viel bekannt, wie wechselt wird das mit anderen Stoffen, aber man weiß, dass Frauen es schlechter vertragen, mehr Nebenwirkungen haben bei gleicher Dosis und es wirklich gefährlich ist, wenn wir zum Beispiel Morphine nehmen. Also da muss man wirklich da genau hinschauen.
Ja, ein weiteres ganz altes Medikament oder aus einer ganz alten Medikamentengruppe, was eingesetzt wird als Schmerzmittel, sind ja Antidepressiva und hier insbesondere die sogenannten Trizyklika.
Genau, die werden sehr gerne bei Spannungskopfschmerz oder auch Prophylaxe von Migräne, also Amitriptylin ist ja das Klassiker, das kann man manchmal unter den Mund legen und dann kann man, wenn man merkt, es kommt jetzt ein Migräneanfall, kann man den manchmal verhindern oder in der Schwere reduzieren. Da haben wir aber tatsächlich auch ein Problem. Einerseits haben Frauen einen höheren Plasmaspiegel. Liegt auch wieder daran, wie es ausgeschieden wird. Und deswegen haben Frauen, wenn sie dieses Medikament nehmen, eine höhere Nebenwirkungsrate. Das übliche Schwindel- und Mundtrockenheit. Aber es gibt auch noch eine Herzrhythmusstörung. Da würde ich jetzt gar nicht so genau eingehen. Für die Fachleute nennt man das QT-Zeitverlängerung. Aber auf jeden Fall, das Herz ändert seinen Rhythmus. Und wenn das Herz nicht gesund ist und man das vorher nicht kontrolliert hat, durch ein EKG kann es tatsächlich große Probleme vom Herzen her haben. Und gerade diese Herzrhythmusstörung, die sind bei Frauen deutlich häufiger. Also man muss da nochmal ganz genau hinsehen, wenn man dieses Medikament verschreibt. Aber man weiß schon, dass es hilft. Ne? Aber wie ich schon sagte, wir kaufen das uns ein mit eben diesem höheren Plasmaspiegel und auch da wiederum ganz mit geringeren Dosen rein und langsam hochtitrieren, immer schauen, wie ist es mit den Nebenwirkungsraten? Brauchen wir eine höhere Dosis, ja oder nein? Meistens eher nicht, ne? Um einfach zu sehen, wir behandeln möglichst gut diesen Spannungskopfschmerz oder bekämpfen Migräneattacken oder verhindern sie und kaufen uns damit nicht eine ganz furchtbare Beeinträchtigung der Lebensqualität ein. Ne? Oder machen unser Herz plötzlich aus dem Takt. Also Sie sehen, das sind einige Sachen.
Ja, das lässt sich ja eigentlich ganz gut eintitrieren. Da gibt es Tropfen, die man nehmen kann und die sind dann ganz, ganz gering dosiert. Ich stelle das immer wieder fest, dass bei Frauen wirklich ganz geringe Dosen schon ausreichen, auch wenn viele Kollegen sagen, das ist viel zu wenig, viel zu wenig. Aber bei Frauen ist es echt ausreichend. Und jetzt haben wir natürlich auch noch nicht-medikamentöse Therapien, die gerade in der Schmerzmedizin eine ganz große Rolle spielen und auch häufig eingesetzt werden. Und das ist zum einen die Psychotherapie. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich bin eine große Freundin der Psychotherapie, einfach weil ich denke, weil sie stärkt, wie man mit dem Schmerz umgehen kann, wenn man zum Beispiel einen chronischen Schmerz hat. Das nimmt den Schmerz nicht weg. Aber es hilft einfach, dass man Mechanismen lernt, wie man eben mit diesem Schmerz, ja, wie man den besser in das Leben integrieren kann und auch überlegt, warum habe ich in bestimmten Situationen denn eine Schmerzattacke? Oder was sind meine Punkte, die so einen Schmerz auslösen können, eine Schmerzattacke? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wie ich schon gesagt habe, Schmerz kann ja auch zu Depressionen und Angstzuständen führen. Ne? Und wenn man einen Angstzustand hat oder eine Depression, das wiederum verstärkt den Schmerz und man kommt so in einen Teufelskreis. Und da kann ja die Psychotherapie auch sehr gut helfen, um genau diese psychischen Komorbiditäten, wie wir sagen, also um die Angst besser in den Griff zu bekommen und auch zu sehen, wie können wir mit der Depression vielleicht umgehen. Das ist sicher sehr sinnvoll. Da kommen wir aber jetzt wieder zum Geschlecht. Männer mögen nicht gern zur Psychotherapie zu gehen. Also wenn man so schaut, ich habe eine sehr gute Bekannte, die Schmerztherapeutin, die sagt, das kommt vor allem Frauen. Na, Männer tun sich das schwer, weil die sagen, ja, ich habe doch nichts an der Birne. Na, was soll ich denn in so einer blöden Sprechtherapie? Ich habe Schmerzen. Ich möchte schmerzenlos werden. Ich möchte doch nicht, dass jemand mir einredet, ich würde nicht mehr ganz recht ticken oder so. Na, und das ist bei Frauen ganz anders. Sie sind da viel offener und die Erfolge sind ja auch da.
Und die Erfolge sind bei Männern und Frauen, denke ich, auch gleich. Also was ich
ja, das weiß man. Also das ist kein Unterschied. Genau, ja. Da haben Sie recht, Frau Maurer. Nur die Männer wollen nicht hin. Ich kann nur sagen, geht hin. Es bringt was.
Naja, ähnlich sieht es ja auch mit der Komplementärmedizin aus, vor allen Dingen auch mit der Akupunktur. Das wird ja gerade in der Schmerzmedizin häufig nachgefragt. Und da sind auch die Frauen diejenigen, die das häufiger nachfragen, auch regelmäßiger machen. Und gibt es da Unterschiede in der Wirkung?
Nö. Also ich würde mal sagen, nein, aber die Sache ist ja auch wie immer, wenn man eigentlich denkt, es bringt nichts, ne, und nicht offen ist, dann wirkt es tatsächlich auch weniger gut. Also man muss sich gerade bei der Komplementärmedizin, wie zum Beispiel auch der Osteopathie, das ist eine wunderbare Methode, ne, um Verspannungen in den Zehenansätzen zu lösen, um überhaupt Verspannungsinseln im Körper aufzuspüren und mit denen zu arbeiten. Da muss man aber offen sein. Wenn man sich da verspannt oder verspannt, da kann man da nicht an den Ort gehen, wo es eigentlich dann das Problem sitzt. Und also ich würde sagen, wenn beide gleich offen sind, dann denke ich, dass es für beide Geschlechter gleich gut wirkt. Aber Frauen sind deutlich offener für solche Komplementäransätze.
Jetzt haben wir ganz viel über Wirkungen gesprochen. Möchten Sie uns noch ein bisschen was zur Nebenwirkung sagen? Gibt es da noch etwas, was man unbedingt wissen sollte?
Naja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Also grundsätzlich kann man sagen, dass gerade bei Schmerzmedikamenten meistens Frauen zu hohe Dosierungen erhalten, ne, weil man immer denkt, naja, wir können ja nicht so niede anfangen. Na, sonst wird ja der Schmerz gar nicht richtig behandelt. Und dadurch gibt's eben zu häufig unnötige Nebenwirkungen, weil bei vielen Medikamenten auch die geringere Dosis ausreicht, um eine Schmerzreduktion zu erreichen. Und grundsätzlich, wie ich schon sagte, Nebenwirkungen sind immer bei Frauen häufiger in der Summe. Wichtig ist, dass nicht jedes Medikament gleich gut wirkt. Zum Beispiel, wir hatten ja das Beispiel mit dem ISS, dass das als Prophylaxe für Herzinfarkte bei Frauen überhaupt nicht viel bringt. Und dann macht es auch keinen Sinn, das einzunehmen, weil die Nebenwirkungen da möglicherweise mehr Probleme machen. Und ich denke, dass man viel mehr auch andere Ansätze als Co-Medikation, in Anführungsstriche, noch hinzunehmen sollte und dass die Männer dafür mehr offen sein sollten, ne? Wie Psychotherapie oder Komplementärmedizin. Denn wie immer ist es so, alleine Schmerzmittel zu geben, ist nicht immer die Lösung aller Dinge. Und da denke ich, da muss man sicher auch noch viel dran arbeiten. An der Rolle von Männern, die denken nämlich, wenn man solche anderen Co-Medikamente ausprobiert, dann ist man schwach oder es ist alles so ein Psychogramm, der keinen Sinn macht, aber er macht sehr viel Sinn.
Ja, auch das wieder ein tolles Schlusswort. Und ich möchte das jetzt dann nochmal zusammenfassen. Wir haben also uns darüber unterhalten, dass es einen Unterschied zwischen akutem und chronischem Schmerz gibt. Beim akuten Schmerz gibt es Auslöser, die oft bekannt sind. Das ist beim chronischen Schmerz eben nicht mehr der Fall. Und man sollte möglichst schnell akute Schmerzen behandeln, damit sich nicht ein Schmerzgedächtnis ausbildet und der Schmerz dann chronisch wird. Insgesamt ist es so, dass gerade bei chronischen Schmerzen oder chronischen Schmerzpatienten die Frauen doch deutlich überwiegen. Sie haben gesagt, bis zu 70%. Wenn man jetzt sich die Schmerztherapie anschaut und da gerade mal die verschiedenen Medikamente, da ist es eben so, dass Opioide bei Frauen, wir haben es gehört im ersten Podcast, eben durch Organfunktionen deutlich länger im Körper drin bleiben und damit auch, wenn man sie einsetzt, viel langsamer bitte eingesetzt werden sollen, also von der Dosierung langsamer steigern, damit die Nebenwirkungen da nicht so stark werden. Da reagieren doch Frauen deutlich empfindlicher drauf. Bei den sogenannten Nicht-Opioid-Analgetika haben wir uns insbesondere über das Ibuprofen unterhalten. Auch da ist es so, dass die Nebenwirkungen bei den Frauen deutlich häufiger sind und wird ja oft empfehlen für die Beschwerden während der Blutungen. Und es ist eigentlich nicht so besonders gut, wenn Frauen sowieso eine starke Monatsblutung haben, weil das Ibuprofen auch noch eine Blutverdünnung machen kann und damit wird die Blutung stärker. Auch unser ganz altes Aspirin, was ja überall zur Verfügung steht, das hat ja in Untersuchungen, und da muss man jetzt sagen, die Untersuchungen sind bei Männern durchgeführt worden, gezeigt, dass es in geringer Dosierung gerinnungshemmend wirkt. Das ist diese sogenannte AS-100, was dann viele bekommen, um Herzinfarkte zu verhindern oder auch einen Reinfarkt zu verhindern. Aber das gilt nur für Männer. Bei Frauen gibt es jetzt neuere Untersuchungen, dass eben bei Herzinfarkten das bei Frauen nicht so wirkt. Dafür aber das Schlaganfallrisiko bei den Frauen mindert und bei den Männern nicht. Also gibt schon noch einige Unterschiede. Und auch bei den Schmerzmitteln, da gibt es allerdings als Aspirin, als Schmerzmittel nicht eine besonders gute Studienlage, sodass man da noch nicht so viel dazu sagen kann. Gerade bei den alten Medikamenten ist ja die Studienlage sowieso insgesamt schlechter. Da waren ja die Anforderungen auch für die Zulassung noch nicht so, wie sie heute sind. Dann haben wir uns unterhalten über die zusätzlichen Medikamente, die eben auch bei Schmerzen und vor allen Dingen bei Nervenschmerzen gerne eingesetzt und auch wichtig sind, dass man sie sehr einsetzt. Das sind einmal die sogenannten Antikonvulsiva, ursprünglich für Epilepsie. Und die wirken bei Nervenschmerzen sehr gut, aber auch da das Gleiche. Sie werden über die Niere ausgeschieden, bleiben bei Frauen länger im Körper. Auch da bitte Dosierung beachten, langsam beginnen und langsam steigern. Das Gleiche gilt für die Antidepressiva. Auch die werden ja sehr viel eingesetzt in der Schmerztherapie, haben da eine sehr, sehr gute Wirkung. Aber auch da muss man darauf achten, dass man sie eben langsam dosiert und Frauen oft auch eine geringere Dosis brauchen, weil auch da der sogenannte Plasmaspiegel, also der Verbleib im Körper, dann deutlich länger ist als bei Männern. Und also bitte darauf achten, das sind ganz wichtige Sachen. Dann haben wir noch ein bisschen über die Komplementärmedizin gesprochen. Da sind Frauen einfach diejenigen, die das häufiger und lieber in Anspruch nehmen als Männer. Vom Outcome her sind beide eigentlich gleich gut. Und den Männern haben sie auch so schön gesagt, würde es gut tun, wenn sie sich da auch mal öfter drauf einlassen würden und so etwas auch dann machen. Insgesamt sind Nebenwirkungen bei Medikamenten bei Frauen oft kommen sie schneller und treten häufiger auf als bei Männern. Also das muss man beachten bei der Eindosierung und natürlich auch bei der insgesamt bei der Medikamentengabe. Und ja, in der Schmerzmedizin ist es natürlich wichtig, dass wir an die ganzen Therapien denken, die nicht medikamentös sind. Und wir hatten jetzt Physiotherapie und Ergotherapie und was da alles gibt, überhaupt nicht erwähnt. Aber das würde auch den Rahmen sprengen. Das bitte ich jetzt da mal einfach jetzt so zu entschuldigen, dass wir da nicht auf alles eingegangen sind. Liebe Frau Professor Pfleiderer, ganz herzlichen Dank dafür. Ja, damit sind wir dann für heute am Ende. Das war der Podcast Schmerzmedizin im Geschlechterblick. Es gibt noch ganz, ganz viele Themen, über die wir auch berichten werden. Deshalb für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wichtig, der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 2635. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.